Heute ist Mittwoch, der 1. April. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Zuerst geht es um den Besuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa und eine Aussage von Merz zur Rückkehr von SyrerInnen in ihr Heimatland. Anschließend sprechen wir über den Jahrestag der Befreiung von Butscha und die Zusammenarbeit der Ukraine mit den Golfstaaten. Danach geht es noch ins israelische Parlament, die über die Todesstrafe abgestimmt haben, und dann brauchen wir sie unbedingt, die Good News.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, ganz liebe Grüße aus Siena in Italien. Ich bin derzeit ein bisschen unterwegs und ich sage euch das ja immer, weil ihr wisst, dass sich der Ton dann ändern kann. So wie jetzt gerade auch. Es könnte sein, dass ihr vielleicht ein bisschen Italienisch hört oder mal ein Auto hört oder eben auch ein bisschen Hall, denn ihr hallt es ein bisschen. Aber das ist das Schöne an dem Podcast, wir können ihn überall mit hinnehmen. Und jetzt fangen wir an. Wir beginnen mit dem Besuch des syrischen Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa am Montag in Berlin. Thematisch ging es bei dem Gespräch unter anderem um den Wiederaufbau von Syrien und die Rückkehr von syrischen Flüchtlingen in ihr Herkunftsland. Allerdings wurde der Besuch schon vorab kritisiert. Hintergrund ist der Umgang der syrischen Regierung mit religiösen und ethnischen Minderheiten. Dazu kommt es immer wieder zu Gewalt gegen Drusinen, Alawitinnen und Kurdinnen. Zudem galt al-Sharaa bis zum Bruch des Assad-Regimes Ende 2024 noch als Terrorist und wurde per Fahndung gesucht. Während des Gesprächs soll Merz auf die Kritik eingegangen sein und erklärt haben, dass er Gewalt gegen Andersdenkende und Minderheiten sowie die terroristische Bedrohung aus Syrien nicht dulde. Al-Sharaa soll daraufhin Veränderungen versprochen und erklärt haben, dass der Rechtsstaat an erster Stelle stehen wird. Ja, trotz der Versprechen meinen ExpertInnen, dass Deutschland Syrien viel Vertrauen für die Versprechungen entgegenbringen muss. Das hat damit zu tun, dass nicht sicher ist, wie ernst Syrien seine Versprechen wirklich nimmt. Das Treffen zwischen Merz und al-Sharaa soll laut beiden trotzdem produktiv gewesen sein. In die Rede von Merz nach dem Treffen, da hören wir jetzt mal rein.
In der Perspektive der nächsten 3 Jahre, das ist der Wunsch von Präsident al-Sharaa gewesen, sollen rund 80% der in Deutschland sich aufhaltenden Syrerinnen und Syrer zurück in ihr Heimatland kehren.
Ihr habt's gehört. Merz hat davon gesprochen, dass in den nächsten 3 Jahren rund 80% der in Deutschland lebenden SyrerInnen in ihre Heimat zurückkehren sollen. Das entspricht bei einer Gesamtzahl von über 900.000 Menschen etwa 720.000 Menschen. Ja, Merz begründete dieses Ziel mit einer grundlegend verbesserten Sicherheitslage nach dem Ende des Bürgerkriegs. Er fügte hinzu, dass dieser Wunsch auch vom syrischen Übergangspräsidenten al-Sharaa selbst geäußert worden sei. Der Kanzler möchte die Rückkehr der Geflüchteten nun beschleunigen. Dazu soll eine gemeinsame Taskforce eingerichtet werden. Merz betonte dabei, dass Deutschland den Wiederaufbau in Syrien finanziell unterstützen wolle. Es stünden etwa 200 Millionen Euro bereit, unter anderem für die Wasserversorgung und wirtschaftliche Beziehungen. Laut Merz gehe es vorrangig um Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel und um jene, die zum Beispiel straffällig geworden seien. Kritik an dem Vorgehen kommt selbst aus der eigenen Koalition. Dazu erklärte die SPD, die konkreten Zahlen seien unklug, weil der Kanzler sie nicht einhalten könne. Der SPD-Außenpolitiker Ralf Stegner nannte die Quote von 80% sogar realitätsfern. Auch die Grünen zeigten sich schockiert. Die Abgeordnete Luise Amtsberg nannte den Auftritt des Kanzlers beschämend, da er Hunderttausende gut integrierte Menschen verunsichere. Auch MigrationsforscherInnen halten die Pläne für unrealistisch. Sie weisen darauf hin, dass Rückführungszahlen in dieser Höhe bisher weder freiwillig noch durch Abschiebungen erreicht wurden. Zudem gibt es hohe rechtliche Hürden, da jeder Einzelfall geprüft werden müsse. Es gibt aber auch wirtschaftliche große Bedenken. Viele SyrerInnen arbeiten nämlich in Berufen, in denen Deutschland dringend Fachkräfte braucht. Dazu gehören zum Beispiel ÄrztInnen. Ja, und auch unter den ausländischen MedizinerInnen in Deutschland stellen SyrerInnen eben die größte Gruppe dar. ExpertInnen warnen, dass ihr Weggang die Gesundheitsversorgung spürbar treffen würde. Meine persönliche Meinung, vielleicht sollte Friedrich Merz ein bisschen besser nachdenken, bevor er mal wieder Forderungen von anderen kopiert.
Werbung.
Ihr Lieben, ihr wisst, dass ich ganz, ganz großer Fan vom Spiegel bin. Egal, ob es um Berichterstattung geht, ob es im Allgemeinen um wunderbare Artikel geht, die man im Spiegel finden kann, oder eben um ganz besondere Hefte, wie zum Beispiel ein Heft, das ich euch heute vorstellen möchte, und zwar der Spiegel Geschichte. Das ist für mich etwas ganz Besonderes, denn in dem Spiegel Geschichte, da gibt es immer ein großes Spektrum an Themen, die ein bisschen auch abseits klassischer Geschichtsthemen sein können. Man hat eine große Auswahl an Artikeln, die man vielleicht so nicht beim Spiegel erwartet hat, und die finden hier ihren Platz. Im zweiten Heft vom Spiegelgeschichte in diesem Jahr, da gibt es einen Artikel, der es mir besonders angetan hat. Der heißt: Zukunft der Nation, können sich die USA von Trump erholen? Man kann ja sagen, dass mit Donald Trump ein Präsident mit der Marke USA so sehr verschmilzt, wie man es wahrscheinlich kaum kennt. Das schadet aber dem Land. Doch wer dann genau hinschaut, der erkennt, wie viel Widerstand sich regt. Und darüber, finde ich, muss man viel mehr sprechen. Und darum geht es zum Beispiel in diesem Artikel und dann eben auch um die Frage, wie sich die USA von Trump denn am Ende wirklich erholen könnte. Das neue Spiegelheft Geschichte, da geht es um 250 Jahre USA, was vom großen Versprechen auf Freiheit bleibt. Vor 250 Jahren erklärte die britische Kolonie Nordamerika ihre Unabhängigkeit und die Gründungsväter, die bekannten sich in ihrem Manifest zu Menschenrechten und persönlichen Freiheiten. Spiegelgeschichte beleuchtet ein Vierteljahrtausend US-Geschichte und geht der Frage nach, haben die Vereinigten Staaten ihr Freiheitsversprechen gehalten? Und gerade dieser Artikel, der hat es mir angetan. Und wenn ihr jetzt auch sagt, ihr seid großer Fan vom Spiegel, dann könnte das neue Heft Spiegelgeschichte richtig was für euch sein. Ihr findet wie immer alle Informationen dazu in den Shownotes und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen von Spiegelgeschichte.
Werbung Ende.
Es geht weiter in die Ukraine. Am Dienstag erinnerte die Kleinstadt Butscha an den vierten Jahrestag ihrer Befreiung von der russischen Besatzung. Vor 4 Jahren entdeckten ukrainische SoldatInnen dort über 400 Leichen von ZivilistInnen. In der gesamten Region wurden sogar mehr als 1300 Opfer registriert. Butscha steht weltweit als Symbol für russische Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung. Russland bestreitet diese Taten bis heute und spricht von einer Inszenierung, obwohl es klare Beweise gibt. Anlässlich des Jahrestags sind Bundesaußenminister Johann Wadephul und EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas in die Ukraine gereist. Dort haben sie an einer Gedenkfeier in Butscha teilgenommen, um der Opfer von Mord und Folter zu gedenken. Wadephul versicherte der Ukraine dabei erneut die Unterstützung Deutschlands auf dem Weg in die Europäische Union. Er betonte, dass ein Nachlassen keine Option sei und die Verantwortlichen für die Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden müssten. Ein zentrales Thema der politischen Gespräche in Kiew ist die rechtliche Aufarbeitung der Kriegsverbrechen, damit diese auch nach einem möglichen Waffenstillstand nicht ungestraft bleiben. Ja, neben dem Gedenktag in Butscha gab es aus der Ukraine aber auch eine weitere Nachricht. Der ukrainische Präsident Zelensky ist nämlich gerade erst von einer Reise aus dem Nahen Osten zurückgekehrt. Dort hat er ein Abkommen mit Golfstaaten wie Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten beschlossen. Diese Kooperationen sind auf 10 Jahre angelegt. Hintergrund ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Die Golfstaaten werden derzeit massiv mit iranischen Drohnen angegriffen. Ja, und die Ukraine, die verfügt nach 4 Jahren Krieg über ein weltweit einzigartiges Wissen in der kostengünstigen Drohnenabwehr. Zelensky bietet dieses Wissen nun an und über 200 ukrainische Expertinnen sollen sich bereits vor Ort befinden. Für die Ukraine ist dieser Deal strategisch sinnvoll. Das hat mit den westlichen Abwehrraketen wie dem Patriot-System zu tun. Wenn die Golfstaaten nämlich lernen, Drohnen mit billiger Technik abzuwehren, verbrauchen sie die westlichen Abwehrraketen nicht mehr. Ja, diese Raketen sind weltweit aktuell nämlich Mangelware, aber werden dringend von der Ukraine für Angriffe gegen Russland benötigt. Im Gegenzug erhofft sich die Ukraine Investitionen in ihre eigene Rüstungsindustrie und Hilfe beim Wiederaufbau der Energieversorgung. Wir schauen nach Israel. Da hat das Parlament nämlich mit 62 zu 48 Stimmen ein Gesetz verabschiedet, das die Todesstrafe ausweitet. Das Gesetz wurde maßgeblich vom rechtsextremen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir vorangetrieben. Und es soll jetzt vorsehen, dass die Todesstrafe für Menschen verhängt werden kann, die tödliche Anschläge auf israelische BürgerInnen verüben. Die Hinrichtung soll innerhalb von 90 Tagen durch Erhängen vollzogen werden. Ja, die Formulierungen im Gesetzestext, die sind so gewählt, dass sie gezielt Taten betreffen, die dem Wiederaufblühen des jüdischen Volkes schaden wollen. Dieses schließt jüdische TäterInnen laut Rechtsexpertinnen aus. Menschenrechtsorganisationen wie B'Tselem warnen, dass die Todesstrafe so in der Praxis fast ausschließlich PalästinenserInnen treffen würde. Minister Ben-Gvir bezeichnete das Gesetz als notwendiges Mittel der Verteidigung und auch Premierminister Netanyahu stimmte nach anfänglichem Zögern dafür. KritikerInnen im israelischen Parlament, die warnen jetzt aber auch davor, dass Israel damit seine eigenen moralischen Werte verliere und sich wie die Terrororganisation Hamas verhalte. Ein wirklich wichtiger Punkt. Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien verurteilen die Maßnahmen in einer gemeinsamen Erklärung als unmenschlich und diskriminierend. Und auch die deutsch-israelische Gesellschaft appellierte an die Abgeordneten, die Entscheidung zu vertagen. Bisher war die Todesstrafe nämlich in Israel abgeschafft. Die einzige Hinrichtung durch die Justiz fand 1962 am NS-Verbrecher Adolf Eichmann statt. Nun befürchten BeobachterInnen, dass das neue Gesetz zu einer weiteren Eskalation der Gewalt führen könnte. Menschenrechtsorganisationen haben bereits eine Petition beim Obersten Gerichtshof eingereicht, um das Gesetz annullieren, also rückgängig zu machen. ExpertInnen halten es für gut möglich, dass die RichterInnen das Gesetz wegen Verfassungs- und Grundrechtsverstößen wieder aufheben werden. Und darauf bleibt wirklich nur zu hoffen. Wir brauchen Sie, die Good News. Diesmal geht es um den Nachtzug European Sleeper. Der fährt nämlich seit Donnerstag zwischen Berlin und Paris. Dreimal pro Woche legt er also damit diese Strecke zurück und ab Juli wird er auch in Hamburg halten. Fahrgästinnen können verschiedene Abteile wählen und zum Beispiel auch welche nur für Frauen. Ja, und der Zug wird von der 2021 gegründeten Genossenschaft European Sleeper betrieben, die von rund 4000 Unterstützerinnen getragen wird. Neben der Strecke Berlin-Paris betreibt das Unternehmen weitere internationale Nachtzugverbindungen in Europa. Und vielleicht könnte das ja mal eine Alternative zum Fliegen sein. Eine ganz gemütliche, einfach über Nacht, aufwachen in Paris. Hört sich schön an. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns dann hier am Freitag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.